Anabole Steroide kaufen mit dem Code deines Lieblingsinfluencers. Das soll das heutige Thema sein unseres neuesten Doc Talks mit dem lieben Mike. Ja, ich gebe dir mal direkt das Wort. Anlass ist ja heute hier auch so ein bisschen diese Arte-Doku. Auch Max hat ja auch drauf reagiert und wir wollen das ganze Thema nochmal aufgreifen und auch mal so ein bisschen den rechtlichen Hintergrund hier einordnen. Was sind so die ersten Worte, die da dazu einfallen, Mike?
Ja, grüß dich Sascha und hallo allerseits. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Doc Talk. Ja, die Arte-Doku, die habe ich seinerzeit tatsächlich gar nicht gesehen, sondern ich habe es erst mitbekommen, als Max die ihre Action gemacht hat
Bei
und
mir auch so.
das Ding habe ich so bei der Autofahrt mal laufen lassen und ich bin jetzt auch niemand, der TikTok und solchen Plattformen da großartig Aufmerksamkeit schenkt. Aber was da wohl zu beobachten ist, es gibt ganz viele, überwiegend auch sehr junge Influencer, gerade auf dieser Plattform, die wohl ziemlich offensiv Werbung für ihre Rabattcodes bei, nicht bei Supplement-Herstellern oder sowas, sondern auch nicht bei so Grauzonen, Peptid-Shops, wo es auch zumindest ein paar legale Sachen gibt, sondern wohl bei, ja, echten Ulips, die einen Online-Shop betreiben und dort so die gängigen Anabolen-Steroide vertreiben. Das ist schon eine ganz spannende Entwicklung, die man sich ja auch mal aus rechtlicher Perspektive näher anschauen kann.
Bei Peptiden kennt man das ja schon ein bisschen länger. Also ich glaube, bei Peptid-Shops hat gefühlt so jeder zweite Bodybuilder jetzt einen Rabattcode, aber so mit anabolen Steroiden ist jetzt, glaube ich, ein bisschen Neuland.
Ja, also bei den Peptid-Shops, das können wir vielleicht mal gleich so als Einstieg nehmen.
Ja.
Da werde ich auch immer wieder gefragt, einmal von Personen, die da gerne was bestellen möchten und dann auch teilweise von Influencern, die mich fragen, ob es denn problematisch wäre, dort einen Rabattcode anzunehmen und offensiv zu bewerben. Da muss man natürlich immer unterscheiden, was dort verkauft wird. Es gibt ja solche Shops, da gibt es zum einen Substanzen, die offensichtlich illegal sind, weil sie in der Dopingmittelmengenverordnung stehen. Das heißt, da ist zumindest mal jeder, der sich das bestellt, im Fahrwasser der Strafbarkeit. Und dann gibt es Substanzen, die fallen in Anführungsstrichen nur unter das Arzneimittelgesetz. Das heißt, die Sachen, die, ja, die darf man besitzen, einführen darf man sie trotzdem nicht, aber die Einfuhr, also das Verbringen in den Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes, wie es so schön heißt, das ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, da droht ein Bußgeldverfahren und natürlich sind die Sachen dann weg, werden dann eingezogen oder teilweise auch zurück an den Absender geschickt. Aber das
Jetzt nicht
Bußgeldverfahren,
geht
was da droht,
meistens.
meistens nicht gibt, genau, dann wird es dann doch letztlich vernichtet. Aber da ist es in der Theorie so, dass ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro droht.
So
Das
viel.
allerdings in der Praxis nicht vorkommt. Also nach den Erfahrungen aus meiner Strafverteidigerpraxis sind die Bußgelder, wenn denn überhaupt Bußgelder verhängt werden, im dreistelligen Bereich. Und es ist im Bußgeldverfahren auch eine Ermessensentscheidung der Behörde, ob überhaupt ein Bußgeld verhängt wird. Und häufig wird kein Bußgeld verhängt, zumindest wenn man das einigermaßen clever verteidigt. Das heißt, das Risiko bei der Bestellung solcher Sachen, die jetzt nicht in der Dopingmittelmengenverordnung stehen, und das sind ja die meisten Peptide, das Risiko ist relativ niedrig. Da geht es also beispielsweise Sachen wie dieses GLP-3, also Retatrutid oder
Ja.
Thymosin Alpha 1 oder BPC-157. TB500 dagegen steht in der Dopingmittelmengenverordnung, allerdings in einer recht großen Menge, 100 Milligramm, je nach
Ja.
Abpackung der Vial ist
Also,
es also auch relativ
das hat ja
viel.
kein Mensch in der Menge zu Hause, außer er verkauft es. Also, das ist ja Quatsch.
Ja,
Ja.
da ist es vielleicht ausnahmsweise mal sogar so, dass die Dopingmittelmengenverordnung nicht total an den Haaren herbeigezogene
Da
Mengen
ist die Statue.
großzügig statuiert, ja, wie das sonst häufig ist. Ja, also das ist das Thema Rabattcodes bei Peptid-Shops relativ verbreitet mittlerweile und wie gesagt, wenn es dort Sachen gibt, es gibt ja auch solche Shops, da gibt es dann auch Sachen, die völlig zweifellos legal sind, also jetzt nicht mal Arzneimittel sind, dann ist es auch unproblematisch, dafür Werbung zu machen. Was in dem Zusammenhang immer interessant ist, ist das Heilmittelwerbegesetz. Man darf also dann da keine Heilversprechungen machen, insbesondere für Sachen, die nicht mal zugelassen sind. Da drohen auch horrende Bußgelder, aber auch da kenne ich kein einziges Verfahren mit Bußgeld. Das heißt, dieses Gesetz ist da, glaube ich, noch überhaupt nicht auf dem Schirm der dafür zuständigen Behörden. Jedenfalls kenne ich keinen Fall. Das heißt, dass es wahrscheinlich auch keinen gibt. Ansonsten hätte ich davon schon mal gehört. Das heißt, das Risiko für die Personen, die dafür Werbung machen, das ist relativ gering. Damit im Zusammenhang natürlich auch, wenn man dort Werbung macht und dafür was bekommt, also entweder Ware oder Geld, spielt es ja natürlich auch immer im Bereich Steuerstrafrecht möglicherweise eine Rolle, sprich, ob man das dann angibt als Einkommen. Und da ist es dann tatsächlich so, wenn die Werbung als solche nicht problematisch ist, dann kann man auch dieses Einkommen unproblematisch angeben und ordnungsgemäß versteuern, denn dort droht ja ansonsten auch noch eine strafrechtliche Falle, wenn man das nicht macht. Also wenn man das,
ja, wenn man den, vielleicht noch mal schlimmer.
Den Kurz bewirbt und dann dort Steuerhinterziehung begeht, ist vielleicht am Ende das Delikt, für das man dann doch noch hängt, in Anführungsstrichen. Ja. Das aber nur bei den Peptid-Shops, bei den U-Labs ist es ein bisschen anders, würde ich mal vorsichtig behaupten. Einerseits ist natürlich so, wenn es ein Shop ist, der jetzt tatsächlich nur anabole Steroide verkauft und Sachen, die halt in der Dopingmittelmengenverordnung stehen, dann macht sich der das da bestellt, auf jeden Fall mit der Einfuhr strafbar. Auch wenn da die Dunkelziffer natürlich sehr groß ist, da hätte ich als Influencer doch ein bisschen Bauchschmerzen zu sagen, hier kauft mit meinem Code, spart da was und im Zweifel setze ich dann jeden, der dort bestellt, der Gefahr der Strafverfolgung aus. Zumal das ja auch in den Werbungsvideos nicht thematisiert wird. Also das, was ich da in der Arte-Doku sehen konnte, das war schon ziemlich unreflektiert, wie es vielleicht auch normal ist, wenn man als 18-, 19-Jähriger über diese Sachen redet und selber noch Feuer und Flamme davon ist, weil man jetzt vor einem halben Jahr damit angefangen hat und seine Erfolge stolz im Social-Media-Bereich präsentieren kann.
Ja.
Aber was da natürlich eine spannende Rolle spielt, ist das Thema Steuerhinterziehung oder auch Geldwäsche. Denn das Geld, was ich da bekomme als Influencer, das dürfte ja wohl unzweifelhaft aus einer geeigneten Vortat herrühren, was die Geldwäsche angeht. Das heißt, da mache ich mich auf jeden Fall wegen Geldwäsche strafbar, wenn ich das annehme. Und wenn ich es dann aus diesen Gründen beispielsweise auch gar nicht angebe und das anderweitig bekannt wird, dann bin ich natürlich auch wieder im Fahrwasser der Steuerhinterziehung. Was nicht der Fall sein dürfte, ist das ganze Thema Anstiftung oder Beihilfe, alles, was in diese Richtung geht. Da dürfte es an der hinreichend konkreten vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat fehlen. Wenn es diese Haupttat nicht gibt, dann kann man sich da in dieser Hinsicht nicht strafbar machen. Das ist vielleicht mal ganz grob der rechtliche Korridor, aber ich meine, wir sollten da jetzt heute nicht nur die rechtliche Thematik beleuchten, sondern vielleicht mal generell das Thema Influencer, junge Influencer, die über anabole Steroide sprechen und das dann glorifizieren in einer Art und Weise, dass da jemand sitzt mit Anfang 20 mit einer guten sportlichen Figur und sagt, ich nehme so und so viel Trenbolon und hier könnt ihr das kaufen und mit meinem Coach spart ihr noch Geld. Vielleicht dazu mal jetzt aus der Coach-Perspektive drauf geschaut, Sascha, das ist ja jetzt nicht das typische Coaching-Modell, was wir aus hiesigen Social-Media-Coach-Landschaften kennen, sondern das ist ja doch ein bisschen anders. Wie bewertest du denn das, wenn du das so siehst und hältst du das für gefährlich oder unproblematisch oder was sind so deine Gedanken dazu?
Also ich kann ja mal skizzieren, wie ich das so als Optimal-Szenario sehe. Du kannst nicht verhindern, dass jemand dem Sport nachhelfen möchte. So, das ist ein großer Teil. Wir reden über eine Zahl von, ich schätze mal, 1,5 Millionen Menschen, würde ich jetzt schätzen, ungefähr. Wenn man es mal von den Studienmitgliedern ableitet und die ganzen Studien, die wir kennen, heranzieht, 1,5, vielleicht 2 Millionen, die schon mal nachgeholfen haben oder regelmäßig nachhelfen. Das heißt, es ist ein relativ großer Kreis von Personen. Und ich sag mal so, ich kann ja nicht sagen, wie es bei mir ausschaut. Und es kommt selten vor, dass ich sage, du musst jetzt aber mehr nehmen für deine Ziele. Ja? Es kommt tatsächlich selten vor, aber es ist auch schon vorgekommen. Klar, wenn du jetzt jemanden hast, der sehr große Ambitionen hat, dann musst du ihm ehrlicherweise auch sagen, ja, finde ich gut, aber entweder musst du deine Ziele korrigieren oder du musst halt wahrscheinlich mehr nehmen. Ja? Was ich absolut verstehe, natürlich auch, wenn jemand sagt, nee, das ist ja nicht bereit, dann bin ich voll dabei. Du weißt ja, ich habe auch sehr viele Naturalathleten, waren auch jetzt am Wochenende sehr erfolgreich bei der GmbF. Und ich denke mal, man hat die Aufgabe eines Coaches ist, aufzuklären, ja? Versuchen mit minimalem Aufwand an Medikamenten eine Ziele zu erreichen, ein hohes Maß an Gesundheit zu fahren, aber natürlich auch, wenn das Thema aufkommt, Quellen und Co., auch Quellen einordnen zu können. Ne? Wenn man jetzt in dem Zuge, also jetzt sowieso meine Wahrnehmung, in dem Zuge natürlich damit konfrontiert wird, wo bestelle ich am besten? Ja? Oder ich bin zum Beispiel auch, ich sag's dir ganz ehrlich, es gibt so 2, 3 Marken aktuell, wo ich weiß, aufgrund der Laboranalysen, da auch mal Grüße an lieben Max, der da große Arbeit gerade leistet mit der Matzen-Akademie, muss man einfach so sagen, wo einfach auch alles transparent auch analysiert wird, weil ich traue zum Beispiel so einem Janoschik zum Beispiel nicht über den Weg, sondern ich glaube, da hat Max ein besseres Labor in der Hand. Das deckt sich auch mit den Sachen, die wir selber auch schon eingeschickt haben zum Beispiel, also Athleten von mir, wo ich auch die Laboranalyse kenne. Und ich denke mal, so zwei, drei Marken, die kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Und das sage ich auch. Ja, ich will es jetzt hier nicht namentlich nennen, weil ich will es ja keine öffentliche Werbung für diese Marken machen. Aber man kann sie ja in der Mazda-Akademie auch mal zum Beispiel nachlesen, welche das sind. Oder wenn ihr mir eine DM auch schickt auf Instagram, kann ich auch gerne was dazu sagen. Und es gibt auch Marken, wo ich absolut abrate. Ja, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast, wenn dann plötzlich statt T4 zum Beispiel Turiner Bowl enthalten ist oder so, dann ist das halt ein Problem. Das ist halt richtig schlecht. So, und solche Marken sind bei mir dann auf jeden Fall auf der Streichliste, wenn jetzt ein Klient von mir sagt, ich habe da von XYZ, habe ich irgendwas liegen zu Hause, was ist deine Meinung dazu? Sag ich, schmeiß in den Müll, ja. Ja, kann ich es nicht verkaufen. Nee, kannst du nicht, ja, weil da ist sie strafbar. Schmeiß, also ich erzähle jetzt nichts vom Pferd, sondern das ist eine Situation, die ich letzte Woche hatte. Na, eben diese Marke mit diesen vier Buchstaben, haufenweise Sachen, und ich weiß, dass die alle Schrott sind. Max hat das ja auch getestet. Oder es wurde getestet und da zur Verfügung gestellt in der Akademie. Und das ist meine ganz klare Empfehlung. Vernichte es. Weil, was willst du verdienen dran? Willst du jemanden Fake-Ware verkaufen? So, du verarschst die Person. Du begehst du wahrscheinlich sogar irgendwie steuerrechtlich irgendwie ein Problem. Und natürlich Anti-Doping-Gesetz, ja. Also irgendwie drei Straftaten in einer Aktion für 20 Euro. Schmeiß es weg. Punkt, ja. Das heißt, ich werde natürlich laufend tagtäglich mit dem Thema konfrontiert und mir ist es ja lieber, jemand kauft ein Testosteron, wo das drin ist, was draufsteht, was vielleicht halbwegs unter vernünftigen Bedingungen produziert wurde, anstatt dass er sich irgendwas aus der Badewanne reinjagt, wo kein Mensch weiß, was wirklich drin ist. Ja. Das heißt, im Rahmen der Schadensbegrenzung, der Gesundheitserhaltung, kann es durchaus mal sein, dass man als Coach oder Influencer auch Marken empfiehlt. Ja, und wenn jetzt jemand da sich einen Rabattcode, wie auch immer er den hat, noch, also ich finde das jetzt nicht verwerflich. Was jetzt hier in der Doku natürlich ein bisschen anders war, da war das ja so ein bisschen eher so diese Anleitung, diese Aufforderung, diese Ermunterung, diese Verniedlichung, dieses Risiko runterreden, so habe ich es jetzt wahrgenommen, von Menschen, die einfach auch noch sehr, sehr jung waren. Ja, es ist auch, wie gesagt, des Alters wahrscheinlich auch geschuldet. Ich sag mal, in meiner Generation müsste da wenig Menschen bekommen, die so wenig reflektiert sind, also meine Erfahrung. Also die Leute, die ich ins Coaching bekomme, gerade die Ü35-Generation, da ist dieses Thema Gesundheit immer sehr, sehr, sehr groß. Ja, ich glaube auch, dass ich deshalb gerade auch so Zulauf habe bei den älteren Klienten, weil sie auch wissen, dass ich drauf achte. Und das ist doch gut so. Und ja, wie gesagt, es ist ein Thema, damit bist du konfrontiert. Und man sollte als Coach, glaube ich, immer die Rolle spielen, neutral zu sein. Ja, trotzdem kann man natürlich auch seine Marke wegen mir auch mit Rabattcode empfehlen. Gar kein Stress. Aber wie gesagt, man muss dann auch dafür stehen können. Man muss auch der Überzeugung sein, dass diese Marke einfach besser ist wie andere Marken. Und dabei geht's halt vor allen Dingen auch um Vermeidung von potenziellen Nebenwirkungen. Aber ja, was du ja hast, wenn du, ja, ich sag mal, T4 ist ja was auch Frauen in der zum Beispiel nutzen. Ja, und wenn da halt jetzt Turinabol drin ist und eine Frau möchte nicht mit Turin arbeiten, ist halt ein bisschen blöd gelaufen an der Stelle.
Ja, also was in der Reportage ganz prominent in Szene gesetzt worden ist, war ja auch so der Weg, den diese Medikamente einerseits nehmen und auch wie das dann mit der Bezahlung läuft, dass da irgendwelche Fake-Klamottengeschäfte vorgeschoben sind, damit man da ein Bankkonto bekommt und der Kunde dann mit Banküberweisung bezahlen kann.
Ja.
Das sind so Themen, für jemanden, der jetzt da das erste Mal drauf stößt und sich vielleicht auch gar nicht so im Klaren darüber ist, wie da die Rechtslage aussieht, das hatte ich ja am Anfang schon dargestellt, vielleicht mal der Hinweis, eine Banküberweisung ist keine gute Idee. Banküberweisungen sind wahnsinnig gut nachvollziehbar. Es ist auch gerade noch mal ein bisschen verschärft worden. Lange Zeit war es ja auch so, dass der Empfängername keine Rolle gespielt hat. Solange die IBAN stimmte, das ist jetzt auch nicht mehr ganz so. Jetzt muss da auch noch ein bisschen was dokumentiert werden seitens der Banken. Und selbst wenn da jemand so clever gewesen ist, mit einem Fake-Klamottenshop irgendeine Bankverbindung zu erschwindeln, so dass er dem Kunden anbieten kann, dort mit Überweisung zu bezahlen, ist ja auch auf der Seite des Kunden die Bank verpflichtet, die Daten des Kunden zu dokumentieren und vorzuhalten und das auch für lange Zeiträume, so dass man ja davon ausgehen kann, sobald irgendjemand dort als Verkäufer eine Bankverbindung angibt und die Kunden ermuntert, dort zu bezahlen, kann auch jeder Ermittler diese Bankverbindung herausfinden, sei es jetzt mit einer Fake-Bestellung oder sei es auch, weil die Bankverbindung öffentlich in irgendeinem Online-Shop einsehbar ist. Und dann ist der Schritt ja ziemlich einfach, bei dieser Bank anzufragen, was denn an Transaktionen stattgefunden hat. Und wenn das eine deutsche Bank ist, dann braucht man dazu überhaupt nicht viel. Diese BaFin-Abfragen, die laufen mittlerweile wirklich innerhalb von ein paar Tagen durch und bringen dann umfassendste Ergebnisse. wenn dann dort Kundendaten, also beispielsweise irgendwelche IBANs auftauchen, dann ist es auch total einfach, den Inhaber dieser Bankverbindung herauszufinden und da vielleicht mal ein lustiger oder lustig ist es nicht, aber ein prägnanter Fall aus der Praxis. Es gibt Verfahren, da bekommt man Post wegen einer vermeintlichen Geldwäsche, weil gesagt wird, sie haben hier Geld überwiesen an diese IBAN und es ist bei uns bekannt, dass unter dieser IBAN ein Händler kriminellen Gutes auftritt. Das muss jetzt gar nicht Anabolika oder sonst was in der Richtung sein, können Drogen sein, können gefälschte Klamotten sein, irgendwelche Markenartikel, geklaute Elektronikartikel und sowas. Und dann bekommt man eine Anhörung schriftlicher Art. Was haben sie denn gekauft oder warum haben sie denn an diese IBAN Geld überwiesen? Und da atmet vielleicht der eine oder andere schon mal auf und sagt, ja prima, wenn ich jetzt da Post bekommen habe, dann kommt ja bestimmt keine Hausdurchsuchung hinterher. Denn in der Regel ist es ja auch so, dass die Ermittlungsbehörden sich überlegen, wollen wir jetzt hier offen vorgehen, also mit einer Vorladung oder mit so einer schriftlichen Anhörung, oder wollen wir den mal überrumpeln und schauen mal vorbei, was er noch so zu Hause hat. Aber das ist nicht immer so. Es gibt in der Praxis auch Fälle, wo dann die Zuständigkeit zum Beispiel wechselt, weil erst irgendeine Staatsanwaltschaft zuständig gewesen ist, die im Bereich Geldwäsche ermittelt und im Zuge der Ermittlungen dann aber festgestellt hat, dass derjenige zum Beispiel anabole Steroide gekauft hat. Und dann gibt's dafür möglicherweise im Einzugsbereich dieser Person eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Dann bekommt die diesen Datensatz. Die sieht auch, dass der schon mal angehört wurde schriftlich. Hat er nicht geantwortet darauf, was man ja sowieso nie machen sollte. Aber er hat auch damals nicht Akteneinsicht beantragt oder so, er hat es einfach ignoriert. Ja, und dann ist die zweite Staatsanwaltschaft auf die Idee gekommen, doch mal eine Hausdurchsuchung zu machen. Einfach aus der Erwägung heraus, jemand, der anabole Steroide nachweisbar oder mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zumindest hier in diesem einen Fall bestellt hat, da spricht die kriminalistische Erfahrung dafür, dass er das häufiger macht und deshalb auch noch irgendwas zu Hause hat, was man nicht haben darf, in Mengen, die man nicht haben darf. Egal, ob das das ist, was er damals bestellt hat. Und dann ist es ja auch egal, ob wir ihm nachweisen können, was konkret er damals bezahlt hat. Denn wenn wir wissen oder zu wissen glauben, dass man jedenfalls nur illegale Sachen kaufen konnte und er das damals gemacht hat. Und wenn wir weiterhin wissen, dass unter diesem Shop ja nur ein Anabolika-Händler aktiv war, der auch nichts Legales im Programm hatte, dann bekommt man ziemlich einfach einen Durchsuchungsbeschluss mit der Begründung, der hat sicherlich irgendwas in Mengen, die man nicht besitzen darf, zu Hause. Und so war es dann auch. Dann wurde durchsucht, wurde was gefunden. Und am Ende wird man dann für das bestraft, was man zu Hause hatte, egal ob man nachweisen kann, was damals per Banküberweisung bezahlt wurde. Also das für alle, die denken, man könnte da mit einer Banküberweisung irgendwelche Steroide in einem Online-Shop kaufen. Ja, die Shops, die sehen aus wie Online-Shops für Klamotten oder Supplements oder sonst was. Legale, einfach zu bedienende Online-Shops. Das ist jetzt kein konspiratives Forum im Darknet, sondern es ist einfach irgendein Webshop. Aber man macht dann halt den Warenkorb voll mit Sachen, die illegal sind und kommt zu so einem Bezahlvorgang, wie man ihn von anderen Websites, wo man irgendwas Legales kauft, kennt und ist dann vielleicht auch, was jetzt so die Hemmschwelle angeht, geneigt, gerade wenn das vielleicht sogar schon gespeichert ist, hier die Kreditkartendaten oder was, bezahlt es dann einfach und denkt, das wird schon funktionieren, sonst wäre der Shop nicht so und wäre der Shop jetzt auch nicht so lange schon online, wie das ja bei auch in der Reportage vorkommenden bekannten großen Firmen ist. Ja, und dann staunen die vielleicht nicht schlecht, dass dann doch eine Hausdurchsuchung folgt. Also
ich habe das Thema im Coaching auch, das Thema mit, da kann ich aber, ich würde gerne der und da bestellen, aber ich kann da nur nicht mit Bankbeweisung oder ich kann mit Bank. Also ich weiß, dass für viele so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die Hemmschwelle senkt und die meisten tatsächlich, aus meiner Erfahrung heraus, wollen auch am liebsten einfach mit Bankbeweisung zahlen, dann sind die fertig. Die sehen auch das Risiko nicht, die sind auch sehr sicher, dass es nicht passiert, nicht zu einer Problematik kommt. Du hast ja auch, glaube ich, mal gesagt in einem anderen Podcast, dass die Quote der abgefangenen Sendungen von Sendungen aus dem Ausland bei der Thematik sehr, sehr gering ist, wenn es innerhalb der EU kommt.
Sodbrennen, Blähungen, generelles Unwohlsein im Magen. Kennst du das Problem? Vor allem im Aufbau, wenn die Essensmengen hoch sind. Dafür haben wir jetzt die Lösung. Mit unserem Gut Control und einer synergistischen Formel helfen wir dir jetzt dabei, dich nicht mehr aufgebläht zu fühlen. Magenschmerzen gehören der Vergangenheit an und du wirst dein Essen jetzt noch besser und effizienter verwerten können. Überzeug dich selbst und wenn du diese Probleme hast, beseitige sie mit Gut Control. Das bekommst du auf vitaminversand24.com mit einem Athletencode deiner Wahl immer zum besten Preis.
Ja. Das heißt, man geht dieses Risiko scheinbar ein, aber du würdest schon empfehlen, nicht zu überweisen, sondern eher Bitcoins, eher Krypto-Sachen zu machen, oder?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also wer sich dafür näher interessiert, ich habe dazu mit Max einen sehr umfangreichen Podcast, wo es nur um die Bezahlerei mit Krypto geht. Aber vielleicht mal zusammengedampft auf die Kernaussage. Mhm. Auch im Bereich Kryptowährung ist es möglich, Transaktionen nachzuvollziehen. Es ist sogar besonders einfach möglich, weil ja die Blockchain dafür gedacht ist, die einzelnen Transaktionen nachvollziehbar zu halten. Das ist erstmal unschädlich, wenn der einzelnen Transaktion oder der einzelnen Wallet nicht irgendeine Person zugeordnet werden kann. Aber dann kommt es natürlich immer wieder vor, dass jemand solche Coins beispielsweise bei Coinbase mit einer Kreditkarte kauft oder dort Geld hinüberweist von seinem Bankkonto. Und dann ist es mittlerweile auch so, dass KI-Tools in der Lage sind, Transaktionen auf der Blockchain dahingehend auszuwerten. Einerseits, da ist eine Wallet, die kennen wir als Wallet eines kriminellen Händlers. Und hier ist eine Wallet, die kennen wir als Wallet-Adresse beispielsweise von Coinbase. Und wenn man dann nachweisen kann, dass aus dieser einen Wallet was in die andere gewandert ist, auch wenn man da irgendeinen Mixer oder was benutzt hat, das ist halt nicht mehr so einfach, das zu verschleiern. Wenn man das mit Rechenleistung innerhalb kürzester Zeit wieder dechiffrieren kann. Und wenn man dann bei Coinbase landet, dann kann man bei Coinbase ganz normal, wie bei irgendeiner anderen Bank oder irgendeinem Finanzinstitut, eine Anfrage stellen, wer hat denn am so und so vielten so und so viel überwiesen? Und dann kann man bei Coinbase natürlich nachschauen und sieht da irgendeinen Account, der ja auch schon eine entsprechende Policy bedient hat. Das heißt, auch dort ist schon der Kunde mit echten Daten registriert. Und selbst wenn man das noch irgendwie umschifft hat, wenn er dorthin dann was von seiner Bankverbindung hin überwiesen hat oder mit der Kreditkarte bezahlt hat, dann ist ja spätestens da das letzte Puzzleteil gefunden, um die Transaktion einem echten Menschen zuzuordnen. Und wenn man das so gemacht hat, dann ist auch die Kryptobezahlung nicht sicher. Wobei natürlich auch das nicht der Standardfall ist. Es ist jetzt nicht so, dass jede Transaktion, die über Ethereum oder Bitcoin bezahlt wurde, dahingehend untersucht wird, sondern das ist letztlich dann auch meistens ein Zufallstreffer. Häufig ist es auch so, die haben beispielsweise die Wallet-Adresse irgendeines Händlers, sei es, weil der aufgeflogen ist, sei es, weil er so leichtsinnig ist, das Ding direkt im Webshop zu veröffentlichen, zahlt hierhin oder so. Und dann suchen die einfach rückwärts. Die suchen dann von dieser Adresse ausgehend nach Transaktionen, die dorthin geflossen sind. Und da finden die häufig auch nichts, aber es kann sein, dass man da irgendwie ins Raster gerät, sei es durch einen dummen Zufall, weil zum Beispiel so eine Coinbase-Wallet dort aufploppt. Da muss man sich also überlegen, wenn man per Bitcoin bezahlt, wie man denn an seine Coins kommt. Das ist auch nicht ganz so einfach, zumal ja die Möglichkeiten, die es da vor Jahren gegeben hat, bar Bitcoins zu kaufen zum Beispiel, zumindest in Deutschland doch ziemlich stark beschränkt sind mittlerweile. Also diese bekannten Börsen, wo man sich da verabreden kann, um sich im Real Life zu treffen und Bargeld gegen Coins zu tauschen, die sind, meine ich, alle mittlerweile verboten in Deutschland. Also da kann man höchstens noch irgendeinen Standort eingeben in Grenznähe und im Umkreis von ein paar hundert Kilometern suchen. Wenn man da einen cleveren Händler erwischt, dann sitzt der vielleicht in Dortmund, weil er eigentlich in Holland registriert ist.
Kann sein. Ich kenne zum Magneten von mir. Ich glaube, der kauft die Bitcoins einem Automaten irgendwie in der Schweiz.
Es gibt, glaube ich, in irgendeinem Nachbarland, war es Österreich oder was, in der Schweiz oder in beiden.
Schweiz gibt's hier.
Da gibt's so Automaten, wo man auch mit Bargeldeinzahlung Coins kaufen kann. Das wäre vielleicht dann eine Idee. Jetzt für keine Anleitung dafür geben und auch keinen in falscher Sicherheit wiegen. Vielleicht gibt's dann da wieder irgendeine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Aber das wäre zum Beispiel auf jeden Fall schwieriger nachvollziehbar als die Banküberweisung.
Ja, dann kommen wir auch wieder zu den länderübergreifenden Regularien. Die sind ja in Österreich und in der Schweiz ganz anders als in Deutschland. Also ich habe ja viele Klienten aus den Bereichen und da höre ich das immer wieder, dass das da halt, ich sag mal, gerade was jetzt den Eigenbedarf anbetrifft, deutlich kulanter nochmal geregelt wird. Also ich sag mal, in Österreich kenne ich Fälle, 100 Ampullen zu Hause gefunden und ja, ich bin Profi-Bodybuilder, das ist mein Bedarf fürs nächste halbe Jahr. Okay, dann gehen wir wieder. Viel Spaß damit. So, das wird nicht mal weggenommen. Und in der Schweiz wird's halt meines Landes da wird's halt vernichtet. Du zahlst halt paar Franken Gebühr für die Vernichtung und dann geht's ganz normal weiter. Es passiert gar nichts. Null. So, und die vernichten, die Sachen sind dann weg. So, da wollen sie dich halt praktisch vor dir selber schützen sozusagen. Und das ist ja halt kein Vergleich mit Deutschland, wo du halt ja hohe vier- oder fünfstellige Strafen da drohen oder noch mehr. Ja,
wenn's ganz dumm. Ja, oder Freiheitsstrafen zumindest. Zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafen, gerade bei Wiederholungstätern in dem Bereich, sind jetzt auch nicht so selten. Das hängt natürlich keiner an die große Glocke, aber da gibt es auch ganz viele bekannte Namen, die damit schon leidvolle Erfahrungen machen mussten.
Erzähl mal ein paar Namen.
Nicht mal off-cam.
Ist gut für die Klicks.
Ich denke mal, aber nicht für die Klicks derer, die vielleicht in Zukunft als Mandanten bei mir vorstellig werden möchten. Deshalb lassen wir das. Was noch aber ein ganz anderes Thema, was auch sehr interessant war in der Doku und vielleicht auch hier nochmal eine Diskussion wert ist. Das war das Thema, wie das Zeug eigentlich hergestellt wird und wo das so herkommt. Das war ja auch ganz, ganz, ganz spannend.
Ja, ich kann mich erinnern. Oh yeah, ja.
War sehr investigativ, diese Reportagen, wobei man natürlich zweifeln kann, ob die Redakteure da tatsächlich irgendwo in Asien unterwegs waren oder ob das vielleicht
Kambodscha war das.
Wiederum, ja genau, das war die Fabrik mit dem Feuerlöscher.
Ich weiß es deshalb, weil ich habe mal in der Kambodscha und tatsächlich ist es da gar nicht so schwer, an Sachen ranzukommen. Ne? Also er schickt mir schickt mal eine Liste, was soll ich besorgen? Ich so, ist nicht dein Ernst, oder?
Gut, aber wenn es echt ist, schön und gut, aber ich glaube, es war so, dass in der Reportage ja versucht wurde, auf so einen Hersteller zuzugehen mit der Bitte, das hier vertreiben zu dürfen. Und dann hat der seine Produktionsmodalitäten dargelegt und wollte damit deutlich machen, dass er sehr professionell agiert. Und erstmal sah das zum Teil gar nicht so professionell aus in diesen Videos. Ja. Und daneben muss man natürlich auch sehen, einerseits kann das alles heutzutage mit KI-Videogenerierung gefaked werden. Und es gibt ja so Stock-Videos ohne Ende zu diesen Themen, also irgendein Labor, irgendeine Ampulle über irgendein Fließband wandert. Das sagt jetzt nicht allzu viel aus und da sind vielleicht auch einige der Illusion aufgesessen, dass es sich hier bei diesen ULEP-Produkten um pharmazeutische Produkte aus Gegenden handelt, wo das legal ist. Und das stimmt leider einfach nicht bei den Sachen, die es in der humanen Medizin überhaupt nicht mehr gibt und die in so einem Durchstechfläschchen mit einem Aufkleber vertrieben werden, das ist nicht pharmazeutischer Standard, sondern das ist dann in der Regel eher zweifelhafte Qualität, die da erzeugt wird und auch Haltbarkeitsdaten, die da draufstehen, die sind, da steht halt irgendwas drauf, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Weder die eine noch in die andere Richtung. Das ist auch so ein Thema, wo ich so die Beobachtung gemacht habe, seit das Thema anabole Steroide in Social Media und also insbesondere auf YouTube, wo das so seinen Ausgangspunkt genommen hat, doch so relativ offen behandelt wird, auch von deutschsprachigen Influencern. Max war da, denke ich, ein Vorreiter. Sind da auch so Facetten beleuchtet worden, die jetzt in diesem Influencer-Game, in TikTok-Reels oder so, oder Shorts, wie das da heißt, keine Ahnung, jeweils in Videos mit sehr, sehr kurzer Laufzeit und wo es primär darum geht, Sachen zu bewerben für Leute, die das dann mit Rabattcode verkaufen, wo auf solche Themen gar nicht eingegangen wird und wo es dann vielleicht diejenigen, die sich nur sowas anschauen und diese andere Bubble nicht kennen, vielleicht weil sie es zu unspektakulär finden, wenn so alte Säcke wie wir hier über sowas sprechen und nicht irgendwo ein 18-Jähriger.
Du glaubst nicht, ich war ja mal ein paar Wochen auf TikTok, weißt du, warum ich da weg bin? Nicht so, weil es schlecht lief, sondern weil ich bekomme ja auch auf Instagram sehr viele DMs, ja, und ich beantworte wirklich jede Frage. Aber die auf TikTok, die haben wirklich eine unterstes Niveau gehabt, auch vom Wissensstand und überhaupt auch von den Dosierungen, die teilweise da in den Raum geworfen wurden, bei überhaupt gar keine Basiswissen. Das war mir zu blöd. Also ich kann ja nicht Stunden investieren und da wirklich komplett die Basisarbeit nochmal zu machen. Also wirklich, das war eine Katastrophe. Also wirklich, also auf Insta kommt das auch jede Woche. Ja, ich mache 250 alle 5 Tage. Ich habe so das Team Andro Forum und dies, das, anderes. Das hast du immer noch. Du hast immer noch auch viele Dinge, die einfach nicht bekannt sind. Aber das Niveau ist um Welten höher. Auf TikTok war wirklich unterste Schublade. Und ich habe da auch für mich keinen Nutzen gesehen. So, weißt du, ich muss ja auch mal sehen, ich mache den Business-Account ja nicht, weil ich Langeweile habe oder ich den Account nicht, weil ich Langeweile habe, sondern es ist natürlich eine Plattform für mich als Coach, ganz klar. Es macht mir auch Spaß. Mir macht das so Spaß als Influencer natürlich. Also ich habe wirklich große Freude in der Community inzwischen. Da habe ich wirklich so ein bisschen den Sinn nicht mehr drin gesehen. Kann man echt nur hoffen, dass diese Personen irgendwann mal an den richtigen geraten sind, der ihnen gesagt hat, hör mal auf mit dem Scheiß. Ja, ich habe es ein paar auch direkt gesagt, hör auf damit. Aber da kommst du ja nicht mal mit in Schweiz, wenn sie 20 sind. Und natürlich merkst du auch am Anfang nur, dass es knallt in die positive Richtung. Die Nebenwirkungen kommen erst Monate später oder Jahre später oder Jahrzehnte später. Und dann ist es auch bei sich mehr rückgängig zu machen.
TikTok habe ich selbst einen Account und ich habe eine Zeit lang so die Inhalte einfach da nochmal hingespiegelt, weil ich dachte, da würde ich dann vielleicht noch im Zweifel eine andere Zielgruppe bedienen, die das auch interessiert. Aber wie du schon sagst, die Interaktion dort, die war dermaßen frustrierend und das ist ja auch so. Also einerseits ist es ein sehr junges Publikum, was jetzt für Strafverteidigung, denke ich, gar nicht so relevant ist. Dann heißt es immer, ja, die werden ja auch älter und die werden auf dieser Plattform bleiben, aber Ich habe eher so den Eindruck, die werden da immer jünger und das ist auch so ein derart unaufmerksames Publikum, dass man noch nicht mal mit einem Video von einer Minute irgendeine Message rüberbringen kann, sondern da ist ja die Verweildauer auf so einem Ding teilweise 3 Sekunden, wo das dann durchswipet und dann ist es, glaube ich, nicht mal mehr den Aufwand wert, dort was zu posten. Und da ist natürlich die Gefahr riesengroß, wenn jetzt jemand nur solchen Inhalt konsumiert und sich auch so für so ein aufklärerisches Video von einer halben Stunde oder so gar nicht interessiert, weil es ihm nicht abwechslungsreich oder kurzweilig genug ist. Wenn der jetzt auf solchem Content festhängt und der Algorithmus natürlich sieht, was den interessiert, der scrollt da durch, da sitzt da irgendein Typen mit freiem Oberkörper oder einem Tanktop und erzählt ihm, was er gerade alles einwirft und wie toll das wirkt und wo er es bekommt mit seinem Rabattcode. Und der bleibt jetzt auf dem Ding ein paar Sekunden länger hängen. Dann merkt ja der Algorithmus, dass ihn das interessiert. Und der Algorithmus will ja nur, dass derjenige bei TikTok bleibt und da weiter rumscrollt.
Ja.
Also zeigt er ihm vergleichbare Sachen. Und so gerät man ziemlich schnell in so eine weniger vorteilhafte Bubble, weil da überhaupt keine Balance zwischen Aufklärung und Verleitung stattfindet, sondern letztlich ja reine Werbung. Das ist dann schon gefährlich. Und ich habe häufig über das Thema, sollte man denn überhaupt öffentlich über Steroide und sowas sprechen, ja oder nein, mit älteren Protagonisten der Szene gesprochen und da war so die gängige Meinung, das war früher schon besser, als man das alles totgeschwiegen hat. Dann hat man einerseits den Leuten im Anfangsstadium ihrer Trainingskarriere die Illusion gelassen, dass man auch mit ordentlichem Training und guter Ernährung was erreichen kann. Und wenn sie dann an der Stelle waren, das ein paar Jahre durchgezogen zu haben, konnte man sehr einweihen und dann so langsam an das Thema heranführen, was so die ersten Trainingsjahre keine Rolle spielen sollte. Ja, es ist eine romantische Vorstellung, aber so ist die Welt nicht, sondern der Inhalt, den man schlecht findet, der ist trotzdem da. Man hat also nur in der Hand, schweigt man es selber tot oder setzt man dem was entgegen, was vielleicht ein bisschen fundierter ist.
Ja.
Und auch die Nachteile und die Risiken und auch die rechtlichen Probleme, die gesundheitlichen Risiken, all das beleuchtet. Da bin ich mittlerweile schon der Meinung, dass die letztere Herangehensweise die bessere ist.
Ja, ich denke mal, die Aufklärung, die wir heute haben, auf vielen Kanälen, also da kann man jetzt mehrere Kanäle nennen, ich sag mal, die wir alle irgendwo ein Stück weit auch machen, du jetzt zu den rechtlichen Aspekten, ich auch zu den gesundheitlichen Aspekten größtenteils, dass die schon dazu geführt hat, dass die Vorgehensweise zu unterstützen, in den allermeisten Fällen gesünder abläuft, vor allen Dingen jetzt im Wettkampfsport, würde ich es behaupten. So meine Erfahrung, die ich immer wieder auch so kundtue, ist halt, Wettkampfathleten werden vernünftiger. Der wird sicherlich humaner gearbeitet als vor 10, 15, 20 Jahren. Was ich aber dann ganz im Gegenteil beobachte, also konträr dazu beobachte im Breitensport, dass so solche Substanzen auch gerade wie Trenbolon einen Hype haben, unberechtigterweise natürlich, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, woher da die Informationen kommen, ob das auf TikTok ist. Wie gesagt, ich konsumiere auch aktiv so gut wie gar keinen Content. Ja, ich schaue bei dir rein, ich schaue bei Max, bei Fabi rein, ich habe so meine paar Lieblinge noch, wo ich reinschaue, so der engste Kreis, und ich habe halt einfach noch nicht viel Zeit und konsumiere sehr wenig, ja, und dementsprechend, ich habe keine Ahnung, wo das Ganze herstammt, aber scheinbar werden doch ein paar Substanzen auch hier glorifiziert und in den Himmel gelobt, sonst wäre ja dieser Trend nicht. Also wie gesagt, ich habe haufenweise Beispiele aus dem Breitensport, Dosierungen, die die Athleten in der Meta 5 teilweise nicht brauchen und dann halt auch wirklich eine Offseason mit Trenbolon, mit Supertrol, mit Halotestin, mit Winstrol in der Diät bei 25% Körperfett. Das ist absoluter Bullshit, Mann. Hört auf mit der Scheiße. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das machen wir im anderen Video nochmal ausführlich, vielleicht auch bei mir hier auf dem Kanal, warum, wieso, weshalb. Das ist absoluter Quatsch, ja. Und das nimmt aber gefühlt eher zu.
Ja, das war so auch mein verbliebener Eindruck aus dieser Arte-Doku, dass da irgendwie so eine Parallelwelt existiert an Fitness-Influencern, die ich so überhaupt nicht kannte, aber die wohl gerade so im jüngeren Publikum mehr Anklang findet als das, was die ich kenne, so machen, weil die wahrscheinlich auch schon mittlerweile, ja, zum Teil ja fast 10 Jahre den Content machen, mittlerweile auch dementsprechend gealtert sind und vielleicht auch so ein bisschen vernünftiger geworden sind und nicht ganz so reißerisch daherkommen wie am Anfang. Und ja, das zieht halt anderer Content mittlerweile besser. Gerade dieser ultra kurze Content, der so ganz geringe Verweildauern erfordert und trotzdem irgend so eine Message rüberbringt, sei sie noch so schlecht. Ich glaube, dieses Format wird von denen, die da was Besseres zu sagen hätten, gar nicht bedient. Wahrscheinlich auch, weil es in dieser Kürze gar nicht möglich wäre, das rüberzubringen, was die rüberbringen möchten.
um zu erklären, warum ein Trenbolon für die meisten keinen Sinn macht und in welchen Szenarien das Sinn macht. Das kannst du halt nicht in 10 Sekunden erklären. Das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Zu sagen, Trenbolon ist das stärkste Steroid und hat den Knall der meisten, das hast du jetzt in 3 Sekunden gesagt. Das ist aber nicht ganz so korrekt, nicht vollständig und ja, sehr, sehr unvollständig eigentlich. Ja.
Ja. Ja, naja, auf jeden Fall eine spannende Reportage. Und jetzt haben wir es auch noch mal kurz durchgekaut. Diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch am besten kommentiert von Max an und nicht im Original. Ja. Sonst bringt es euch wieder auf falsche Gedanken.
Definitiv. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Aber sonst heißt es wieder, macht die Podcast kürzer.
Genau.
Wobei, wenn wir sie kürzer machen, heißt es, macht sie bitte länger. Also wir haben jetzt schon alles gelesen.
Ach, wir haben jetzt wirklich ein gesundes Mittelmaß gefunden. Ich habe letztens wieder gesehen, es gibt Podcast-Formate, die schauen immer, dass sie so knapp über die 10, 12 Minuten kommen. Die finde ich wirklich zu kurz. Aber
ja, ist zu kurz.
Ich glaube, so eine gute halbe Stunde bis 40 Minuten ist so für viele auch so der Arbeitsweg zum Beispiel oder der Weg ins Gym oder so. Da kann man nochmal von anderen Themen Abstand nehmen und uns zuhören, um sich ein paar spannende Inspirationen abzuholen.
Uns zuhören ist eh eine gute
Idee. Natürlich spannende Inspiration. Wenn man uns schon zuhört und das hier bis zu diesem Zeitpunkt ausgehalten hat, hat man vielleicht auch Lust, unserem Supplement-Kooperationspartner zu signalisieren, dass man mehr davon sehen möchte. Und das kann man ganz einfach machen, indem man bei vitaminversand24.com bestellt und da einen Rabattcode benutzt, der diesem Format gerecht wird. Zum Beispiel Sascha oder Anwalt.
So. Und wichtiger Punkt noch, wenn ihr Themenwünsche habt, Anregungen habt, gerne auch die optimale Podcastlänge, die euch taugt. Alles an Anregungen, alles an Verbesserungsvorschlägen. Wir sind da offen. Wir schauen uns das regelmäßig an. Kann nicht auch sein, dass es bei der Vielzahl an Content, den wir machen, auch mal was untergeht. Aber wir versuchen wirklich auch gerade zeitnah nach dem Podcast auch die Kommentare weitgehend zu beantworten. Wir haben eben auch mal wieder zum letzten Podcast nochmal reingeschaut und alles, was jetzt irgendwie an offenen Punkten war, noch beantwortet. Also das machen wir sehr, sehr gerne. Also haut das auch gerne rein in die Kommentare. Ja, wir wollen natürlich auch besser werden und ja, euch natürlich so gut wie möglich unterhalten und auch Mehrwert vermitteln.
Wenn ihr einen Kommentar geschrieben habt mit einem Themenwunsch und der dann Ewigkeiten nicht behandelt wurde, kann es auch einfach sein, dass der Kommentar untergegangen ist. Ich hatte ein paar Videos, da sind jetzt mehrere hundert Kommentare. Also schreibt einfach den Themenvorschlag immer wieder, bis wir entweder geantwortet haben, warum wir das Thema nicht machen oder ihr das Thema in einer Folge wiederfindet.
Ruhig auch reinschreiben, ey, ich schlage jetzt zum 10. Mal XYZ vor, dann sind wir auch
genau. Größer. Dann prüfen wir das und falls das stimmen sollte, wird es priorisiert.
Genau, so machen wir es. Also, dann kommen wir zum Ende. Dankeschön fürs Zuschauen, danke für euren Support. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.
Ciao. Bis dann. Tschüss.